Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Die Themen: Russland, katholische Kathedrale in Novosibirsk feierte 10-jähriges Jubiläum. Frankreich, auf der Suche nach Kardinal Lustigers Nachfolger. Sri Lanka, Christen als Botschafter der Solidarität. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie ganz herzlich Mario Galgano. Das und mehr hören Sie heute in dieser Sendung. Doch zuerst gibt es Nachrichten, heute mit Michael Herrmann.
Papst Benedikt XVI. Freut sich über die vielen Jugendlichen, die derzeit an der internationalen Jugendwallfahrt in Mariazell teilnehmen. Die rund 3000 jungen Menschen seien ein Zeichen für die große Sehnsucht nach dem Ewigen und für eine lebendige Kirche in Europa. Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn verlas am Sonntag eine Botschaft Benedikts bei der Eröffnung der Wallfahrt. Katholiken haben in Mexiko-Stadt ihrem beurlaubten Erzbischof Norberto Rivera das Vertrauen ausgesprochen. Dem Kardinal wird vorgeworfen, zusammen mit dem Kardinal von Los Angeles, Roger Mahoney, einem mexikanischen Priester gedeckt zu haben. Dieser soll unter anderem vor 13 Jahren einen 12-Jährigen missbraucht haben und danach nach Kalifornien geflohen sein. Die Organisatoren des Weltjugendtages in Sydney im Jahr 2008 brauchen 8000 freiwillige Helfer. Gesucht werden junge Menschen aus der ganzen Welt für Übersetzungen, Quartiersuche, Evangelisierung und Mission. Der Weltjugendtag findet vom 15. bis zum 20. Juli 2008 statt.
Bischof Josef Werth leitet das flächenmäßig größte römisch-katholische Bistum der Welt. Die katholische Kathedrale von Novosibirsk feierte am 11. August ihr 10-jähriges Jubiläum. Gudrun Seiler berichtet.
Beim Jubiläumsfest der Kathedrale von Novosibirsk kam auch ein mögliches Treffen des Papstes mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen zur Sprache. Gefragt nach der Möglichkeit einer solchen Zusammenkunft in der Kathedrale von Novosibirsk, sagt Bischof Josef Werth.
Bei uns in der Kathedrale wahrscheinlich nicht. Gerne würden wir die beiden empfangen, ja. Aber nur wenn so ein Treffen sein wird, wahrscheinlich eher in Moskau oder ich weiß nicht wo, in eine bekanntere Stadt. Aber Sie haben eine gute Idee gegeben. Vielleicht ist das eine Prophetie.
In der Kathedrale fand am Wochenende auch eine Diakonweihe statt. Damit sollte ein Zeichen der Lebendigkeit der katholischen Gemeinde sichtbar werden.
Am Samstag vor dem Fest haben wir eine Diakonatsweihe gehabt und 3 Tage vor dem Feiertag haben wir uns versammelt zu unserer Pastoralkonferenz. Es waren sehr viele Menschen dabei, die Stimmung war sehr gut. Es kamen Delegierte von der orthodoxen Kirche, von der lutherischen Kirche, es waren Abgesandte von der Stadt und von dem Gebiet.
Zum Jubiläumsfest am Wochenende war auch Kardinal Roger Etchegaray als Sondergesandter des Papstes dabei. Für die Katholiken war das Treffen mit dem Kardinal eine Besonderheit, glaubt der Bischof Josef Werth.
Er hat am Sonntag die Predigt gesagt in Französisch, das war für die Leute sehr interessant mit Übersetzung. Er hat gesagt von der Weltkirche, das war sehr gut. Und unsere Leute haben daraus so einen tieferen Blick bekommen von der Weltkirche. Und er ist ja gekommen von Rom, vom Herz der Kirche.
Die Diözeseverklärung des Herrn liegt in Ostsibirien und erstreckt sich über ein Gebiet von 2 Millionen Quadratkilometern, in dem 500.000 Katholiken leben.
Der jüdisch-katholische Dialog hat einen seiner wichtigsten Förderer verloren. Vor einer Woche verstarb der französische Kardinal Jean-Marie Lustiger. Er war Kind polnischer Juden, die Anfang des 20. Jahrhunderts nach Frankreich emigrierten. Während der Nazi-Besetzung wurden seine Eltern deportiert. Seine Mutter wurde 1943 im Konzentrationslager Auschwitz umgebracht. Lustiger konvertierte zum Katholizismus, wurde Priester und 1983 zum Kardinal kreiert. Der Schweizer Jude Johann Garfankiel ist Generalsekretär der interkommunalen Koordination gegen Antisemitismus und Diffamierung in Genf. Garfankiel hatte den Kardinal oft getroffen. In unserem Interview erzählt er über seine Erinnerung an Lustiger.
En se souvenant de ce personnage qu'on a pu entendre et voir à différentes occasions, Abgesehen
von den vielen Eindrücken, die jeder von uns durch seine öffentlichen Äußerungen kennt, erinnere ich mich besonders gut an das Treffen bei uns vor einem Jahr. Wir hatten einen Gedenktag in Genf organisiert, bei dem es um das Konzilsdokument Nostra Aetate und um den Dialog zwischen Katholiken und Juden in der Schweiz ging. Kardinal Lustiger erläuterte, welche theologischen Prinzipien heute noch bei einigen Katholiken vorherrschen, die den Antisemitismus rechtfertigen. Es ging um die Bezeichnung perfide Juden oder das Vorurteil über Juden und das Geld. Ihm lag viel daran, alle negativen Sinnbilder oder theologischen Argumente zu beseitigen, die auch lächerlich sind.
Il avait tenté de démonter tout ce qui pouvait être des symboles ou d'origine théologique qui n'avaient finalement aucun fondement.
Jean-Marie Lustiger ist als Jude geboren und als katholischer Kardinal gestorben. Was denken Sie als Jude über diese Lebensgeschichte?
Es handelt sich um eine Wahl, die jeder selber treffen darf. Er hat den Katholizismus gewählt, andere haben andere Wege eingeschlagen. Ich glaube nicht, dass seine Biografie das Einzige ist, was von ihm als geistliches Vermächtnis bleiben wird. Bei Lustiger sind viele Elemente wichtig. Er kam als Aaron Lustiger in einer polnisch-jüdischen Familie zur Welt und mit 14 Jahren ist er zum Katholizismus konvertiert. Doch er war ein Mensch, und das haben mir seine engsten Mitarbeiter bestätigt, der immer seiner jüdischen Wurzel treu blieb. Er wurde zwar zu einer einflussreichen katholischen Persönlichkeit, doch er hat nie mit seiner Herkunft gebrochen.
Wer sind Ihrer Meinung nach die Nachfolger Lustigers, sei es auf jüdischer als auch auf katholischer Seite?
Persönlichkeiten wie Kardinal Lustiger haben den Weg geebnet. Nun ist es aber wichtig, dass eine neue Generation mit derselben Dynamik heranwächst. Ich kenne in Frankreich beispielsweise Pater Dubois. Dieser Priester ist sehr engagiert und dank der Ermunterung durch Kardinal de Courtrai fühlt er sich dazu berufen, für den jüdisch-katholischen Dialog in Frankreich zu arbeiten, was er seit 15 Jahren tut. Ich denke aber, dass es zu wenige gibt, die heutzutage bereit sind, sich für den christlich-jüdischen Dialog voll und ganz einzusetzen. Wir brauchen eindeutig mehr Leute. In der Schweiz haben wir Kardinal Georges Gauthier, der sehr offen ist. Doch es braucht eine jüngere Generation. Es geht um die 40- und 50-Jährigen, die das nötige Bewusstsein und den Mut haben sollten, den Dialog zu fördern.
Wir wechseln Thema. Die katholische Kirche in Mexiko hat neue Strukturen. So wurden die bisher 14 Kirchenprovinzen neu aufgeteilt und 4 neue Erzbistümer eingeführt. Jede Kirchenprovinz fasst geografisch, kulturell und historisch verwandte Diözesen zusammen. Doch hinter der Neuordnung verbirgt sich mehr. Marga Sanchez berichtet.
Die Bischöfe des Landes möchten die Herausforderungen der Gegenwart besser in den Griff bekommen. Das bestätigte Rogelio Cabrera López, der neue Erzbischof von Tuxtla.
No solo por la globalización, sino por todo lo que está ocurriendo.
Und zwar nicht nur wegen der Auswirkungen der Globalisierung, sondern auch wegen des epochalen Wandels im Leben eines jeden Einzelnen, auch innerhalb der Kirche. Wir, die Mitglieder der Bischofskonferenz, haben gesehen, dass wir an eine neue pastorale Arbeit denken müssen und dass wir vor allem mehr Wert auf Gemeinschaft und Kollegialität legen müssen.
El llamado a la comunión.
Der Vatikan unterstützt die Reform der Kirche in Mexiko. Im zentralamerikanischen Land herrscht eine strikte Trennung von Staat und Kirche. Die Neuordnung führt dazu, dass die Kirchenprovinzen an staatliche Strukturen angepasst werden. Dazu Bischof López.
Unsere Beziehungen mit den Behörden sollten nicht nur auf einer persönlichen Ebene oder zufällig geschehen. Vielmehr sollte ein Dialog zwischen Staat und Kirche möglich sein, der nicht von Wohlwollen, Sympathie oder Einzelinteressen abhängig ist. Außerdem geht es nicht darum, die Rechte der Kirche zu verteidigen, sondern die Interessen der gesamten Gesellschaft zu schützen.
Para beneficio no solamente de los derechos de la Iglesia, sino de la sociedad.
Wir wechseln Kontinent und gehen nach Asien. Das vom Bürgerkrieg zerrüttete Sri Lanka ist Ziel der ersten Friedensreise einer internationalen ökumenischen Gruppe. Vom 4. bis zum 12. August besuchte das vierköpfige Team des Ökumenischen Kirchenrates verschiedene christliche Gemeinschaften in den von Gewalt betroffenen Regionen Sri Lankas. Die Inderin Aruna Knanarazon ist Mitglied der Gruppe.
Die Kirchen sprechen sich für Versöhnung und Frieden im Land aus. Deshalb haben wir vom Ökumenischen Weltkirchenrat unter anderem die sogenannten lebendigen Briefe der Solidarität organisiert.
Ziel der Aktion ist es, dass christliche Vertreter ihre Solidarität mit den Ortskirchen zum Ausdruck bringen und von deren Friedensbemühungen lernen. Sie treffen mit Menschen in den von den Kämpfen betroffenen Regionen zusammen.
Wir haben verschiedene Regionen des Landes besucht, vor allem Orte, die noch vor kurzem, also letztes Jahr, von Gewalt betroffen waren. Wir haben gesehen, wie die Kirchen vor Ort arbeiten und wurden mit Geschichten von Gewalttaten konfrontiert. Die Kontrolle der Regierung, die rechtlichen Einschränkungen in Bezug auf Bewegungsfreiheit und die andauernden Kämpfe von Seiten des Militärs. In einem Großteil des Landes leben die meisten Menschen in Angst.
Der Konflikt in Sri Lanka hat in den letzten 25 Jahren Tausende von Menschenleben gefordert. Unzählige Menschen wurden in die Flucht vertrieben.
Die Situation ist momentan sehr angespannt. Es entsteht zunehmend die Meinung in der Bevölkerung, dass die Gewalt, die von den Tamil Tigers ausgeht, weniger schlimm sei als die Militärgewalt. Wir waren erstaunt, wie oft dies geäußert wurde. Man sagte uns, dass die Freiheitseinschränkungen, die Tötung, das plötzliche Verschwinden von Menschen und die Art und Weise, wie die Regierung die Friedensverhandlungen abgebrochen hatte, dafür verantwortlich seien. Das, was die Tamil Tigers für das Land tun, sei die einzige Wahl für Sri Lanka. Es ist schwer zu verstehen, dass die einzige Wahl die Gewalt sein soll.
Seit über 20 Jahren ist Sri Lanka von andauernden bewaffneten Konflikten zwischen tamilischen Separatisten und dem sri lankischen Militär betroffen. Wir bleiben in Asien. In Kabul ist die viertägige Versammlung von pakistanischen und afghanischen Religions- und Stammesführern zu Ende gegangen. Zum Abschluss hat auch der pakistanische Präsident Musharraf überraschend noch an dem Treffen teilgenommen. Aldo Parmigiani berichtet.
Die viertägige Versammlung paschtunischer Stammesführer und Politiker aus Afghanistan und Pakistan ist am Sonntag in Kabul zu Ende gegangen. Rund 650 Vertreter zahlreicher Stämme berieten vier Tage lang über Maßnahmen zum gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus. Die Taliban, Hauptverantwortliche islamistischen Terrors, hatten allerdings zum Boykott des Treffens aufgerufen. Dennoch ist die sogenannte Friedenschirga eine erfreuliche Premiere. Erstmals trat eine Versammlung zusammen, an der Vertreter Afghanistans und Pakistans miteinander über Möglichkeiten zur Terrorbekämpfung sprechen. Ausländische Delegationen nahmen an der Konferenz nicht teil. Für den Afghanistan-Experten Martin Baraki hat die westliche Welt viele Fehler in der Region gemacht.
Sowohl die Vereinten Nationen als auch die EU und NATO in Afghanistan sich diskreditiert haben. Und weil die eben eine negative Rolle gespielt haben, sollen die sich von dem Afghanistan-Konflikt fernhalten. Im Gegenteil, Afghanistan ist Gründungsmitglied der nicht paktgebundenen Staaten. Afghanistan ist Gründungsmitglied der Konferenz der Islamischen Staaten. Man sollte vielleicht die Länder der Konferenz der Islamischen Staaten und die Länder der nicht gebundenen Staaten dazu bitten, in Afghanistan eine Rolle zu spielen. Und in diesem Fall, wenn der Papst das machen konnte, dass er auch eine Rolle spielen konnte zur Versöhnung innerhalb der Afghanen, das wäre natürlich eine sehr gute Sache.
Die Versammlung verabschiedete eine gemeinsame Erklärung, in der sie sich zu einer verstärkten Bekämpfung des Terrorismus verpflichtet. Dies betrifft namentlich die Entfernung und das künftige Verbot von Ausbildungslagern der Taliban. Es wurde auch ein afghanisch-pakistanischer Rat für gegenseitige Zusammenarbeit ins Leben gerufen, der dafür sorgen soll, dass die Zusammenarbeit besser koordiniert wird. Religions- und Stammesführer, erklärt Afghanistan-Experte Baraki, genießen in Afghanistan von Haus aus eine hohe Autorität.
manchmal ist so, dass ein Religionsführer gleichzeitig auch ein Stammesführer ist. Und diese Leute haben sehr großen Einfluss und auch Respekt und Akzeptanz in der afghanischen Bevölkerung. Wenn sie etwas entscheiden, dann wird auch im Allgemeinen von ihrem Stamm oder Religionsgemeinde akzeptiert. Und diese Jirga hat eine sehr lange Tradition in der afghanischen Geschichte. Bei Afghanistan ist eine Stammesgesellschaft und wenn da etwas stattfindet, eine Auseinandersetzung, dann geht man nicht zur Polizei, sondern ruft man eine Jirga. Jirga heißt eigentlich nichts anderes als eine Ratversammlung ein.
Martin Baraki ist Lehrbeauftragter an den Universitäten Marburg, Kassel und Gießen. Sein Spezialgebiet ist islamischer Fundamentalismus.
Mehr als 7 Jahre nach dem ersten Gipfeltreffen ihrer Geschichte haben die beiden koreanischen Staaten eine zweite direkte Konferenz vereinbart. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-il und der südkoreanische Präsident Roh Moo-hyun wollen vom 28. bis zum 30. August in Pjöngjang zusammenkommen. Das teilte Rohs Sicherheitsberater in Seoul mit. Nord- und Südkorea befinden sich offiziell noch immer im Krieg. Sie haben 1953 lediglich einen Waffenstillstand vereinbart. Pater Max Capabianca weiß mehr.
Eine Annäherung zwischen den beiden Teilen Koreas ist nicht zuletzt im Interesse der internationalen Gemeinschaft. Nordkorea betreibt ein Atomprogramm und stellt damit ein internationales Sicherheitsrisiko dar. Der Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik, Oliver Tränert.
Die Nuklearwaffe wird wahrgenommen sozusagen als die ultimative Waffe. Sie wird wahrscheinlich gesehen bei der nordkoreanischen Führung als eine Art Überlebensversicherung. Nordkorea ist ein sehr armes, vor allen Dingen aber auch politisch vollkommen isoliertes Land, das zunehmend selbst die Unterstützung seines langjährigen Patrons China verliert. Und wenn man in Nordkorea über einsatzfähige Atomwaffen verfügte, dann hätte man natürlich die Möglichkeit, auch gegenüber amerikanischen Druck und anderem politischen Druck dieses Regime weiterhin aufrechtzuerhalten. Ein zweiter Grund ist, dass dieses Nuklearprogramm sich natürlich hervorragend eignet, um von den Amerikanern, aber auch den Chinesen, Südkoreanern oder Japanern, eventuell auch den Russen, ökonomische, wirtschaftliche, aber auch politische Zugeständnisse abzufordern im Sinne der Anerkennung des Landes. Und schließlich macht man sich mit einem Nuklearprogramm auch natürlich immun im Hinblick auf Kritik in Bezug auf die Menschenrechte, die ja in Nordkorea auch leider überhaupt nicht eingehalten werden.
Ein Sicherheitsberater der südkoreanischen Regierung sagte, auf der Tagesordnung stünde auch die Möglichkeit, ein Friedensabkommen zu vereinbaren. Geplant seien ferner Gespräche über vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Streitkräften beider Staaten. Oliver Tränert betont aber, dass das asiatische Land in den vergangenen Jahren seine Atomwaffen ständig weiterentwickelte.
Nordkorea hat im Oktober 2006 eine Kernexplosion durchgeführt. Diese Kernexplosion hat zwar nicht die Stärke erreicht, die die Nordkoreaner sich da wahrscheinlich vorgestellt haben, aber es deutet darauf hin, dass Nordkorea bei der Entwicklung von Kernwaffen doch schon relativ weit fortgeschritten ist. Die sind da zwar noch sehr weit davon entfernt, Sprengsätze zu entwickeln, die man auch wirklich mit Raketen verschießen könnte und die zuverlässig funktionieren würden, aber für die Anrainer, für die Nachbarn Nordkoreas ist all dies natürlich eine besorgniserregende Entwicklung. Insbesondere auch deswegen, weil Nordkorea ja nicht nur an seinem Atomwaffenprogramm gearbeitet hat, sondern auch damit fortfährt, weiterreichende Raketen zu entwickeln, die Südkorea, aber auch Japan bereits heute schon erreichen können. Oder sogar fertige nukleare Sprengsätze an Dritte weiterleiten könnte, darunter auch an nichtstaatliche Akteure, das heißt Terrororganisationen. Und das möchte man natürlich auf jeden Fall verhindern.
Sie hörten Weltkirchenmagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.